Herzlich willkommen zu Überköthen. Heute geht es um Pizza. Natürlich um das Ergebnis der Fußball-EM, darum, wie alt wir hier eigentlich sind und um matschende Kinder und ganz viele Schläuche, auf denen die Köthener so stehen und fahren. Viel Spaß. Ihr hört es vielleicht ein bisschen an der Hintergrundmusik. Wir sitzen im Pub, beziehungsweise im Biergarten vom Pub in Köthen am Bachplatz. Und mir gegenüber sitzt der Stefan. Ein Irish
Flag. Hallo? War ich schon dran?
Ja. Hallo Stefan. Und neben mir sitzt der Julian. Hallo Julian.
Hallo.
Und wir fangen gleich an. Es gibt einiges zu erzählen und sicherlich die traurigste Meldung der Woche. Gestern Abend ausgeschieden, sang- und klanglos. Wie geht's euch heute?
Na gut, wenn unsere Hörer das hören, ist es ja schon 2 Tage her. Ja, mir geht's gut. Sicherlich war es gestern mal kurz traurig und als Müller das Tor verschossen hat, ist mir auch gerade zufällig was runtergefallen, aber setz live. Also ich bin da auch kein Böse oder sonst was. Ich meine, der Europameister ist ausgeschieden. Der Weltmeister ist ausgeschieden. Die Niederlande sind auch raus.
Ne? Und jetzt alle vor uns.
Und alle vor uns, genau. Und jetzt trifft es uns halt auch in dieser Fußball-EM-Spiel gegen England, hätte genauso gut ein Finale sein können. Also von meinem Herzen alles gut. Ich kann dem Jogi Löw nur danken für die vielen Jahre, die er durch. Ich glaube, er hat überhaupt je länger einen Bundestrainer durchgehalten.
Nur eine Bundeskanzlerin, glaube ich.
Stimmt. Ja, fast zeitgleich angefangen.
Zeitgleich, ja, ja.
Das Jahr der Abschiede.
Also ich kenne auch gar keinen anderen Bundestrainer außer Jogi Löw. Ich bin mit denen aufgewachsen.
Ach so,
und
ja.
Dann 2014 die WM, das war ja so der Höhepunkt. Und dann ging es so leicht abwärts. Dann haben sie 2017 nochmal den Confi Cup gewonnen. Und dann kam die tolle WM 2018. Ja, aber ich muss sagen, er hat eigentlich alles soweit erreicht, was man erreichen könnte, außer den EM-Titel. Aber ansonsten, ich glaube, er hat eine gute Arbeit gemacht. Und jetzt ist der Hansi Flick dran an der Reihe. Und ich glaube, mit ihm werden wir dann in Katar die WM richtig schön reißen. Ich bin mir da optimistisch. Das ist denn unser Weihnachtsgeschenk. Ich glaube da fest dran.
Na, ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ich weiß auch nicht, ob man sich da nicht selber auch am Ende ärgert, dass man nicht eher aufgehört hat. Weil es ist immer so, du kannst als Legende aufhören oder als derjenige, der seinem Rauswurf zuvor gekommen ist. Ne?
Also. Aber er hat ja vorher schon seinen Abgang, sage ich mal, festgelegt. Es ist natürlich schade, dass es gerade in England im Wembley-Stadion dazu kam, aber ja, so ist es nun mal. Und ich glaube, er muss sich auch nicht verstecken vor seinen Leistungen, die er mit der deutschen Nationalmannschaft gemacht hat und geschafft hat. Von daher denke ich, ja, alles gut. Die EM haken wir aus deutscher Sicht ab. Jetzt fiebern wir mit.
Mit Italien.
Mit den anderen Mannschaften. Ich glaube ja ganz fest, dass Schweiz Europameister wird.
Ja.
Aber.
Also, toller Einsatz. Ich bin für Italien.
Wollen wir hier eine kleine Wette abschließen? Und wer gewinnt, der wird von den anderen durch die Biergartentour gesponsert? Getränketechnisch.
Oha. Das klingt nach einem Plan.
Ich würde, genau wie im Bürotippspiel, auf Italien setzen.
Aha, ich habe auch schon vorher Italien gesagt.
Du hast schon vorher Italien gesagt.
Ich habe auch, den schlecht. Blauen Mikro.
Wen nehme ich denn dann? Wer ist denn noch mit dabei? Dann nehme ich England, weil dann sollen auch die Europameister werden, die uns rausgeschossen haben.
Klingt gut. Und Julian?
Ich bleibe für Schweiz.
Okay. Du hast auch den roten Mikro.
Ja, ich habe den roten Mikropömpel, deswegen bleibe ich auch bei der Schweiz. Genau. Und man muss sagen, die Außenseite haben wir jetzt auch immer gewonnen in den Achtelfinals, jedenfalls fast. Deswegen bin ich da optimistisch, dass das wird. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich ein bekennender Fußballfan bin. Ich gucke jedes Bundesligaspiel. Ich bin total dabei und ich fiebere jedes Spiel. Jede Bundesliga-Saison oder wann die auch immer spielen, fiebere ich mit. Also ich bin größter Fan.
Habt ihr auch Ukraine-Schweden geguckt?
Ja.
Ja.
Das ich war ja auch total spannend. Verwundert nach diesem zweiten Tor, als ich weiß ja nicht mehr, wie der Spieler hieß, sich dann das Trikot vom Leib riss und dann dieser Sport-BH auftauchte.
Naja, das war ja nur
so eine Stütze.
Aber
für eine bessere Haltung.
Ich hab's ja heute gelesen, worum es geht.
Ach so.
Das Ding erfasst Daten.
Ach so, okay.
Ne? Also Herzschlag, Atmung, GPS, wo bist du und was machst du?
Falls du dich im Spielfeld verläufst, kommt dann quasi regelmäßig.
Dann können die danach ganz detailliert auswerten, wann du wie bei dem Spiel geatmet hast und wo du vielleicht hättest nicht atmen sollen.
Oder flacher.
Und oder flacher. Finde ich total spannend. Sah im ersten Moment jetzt nur etwas irritiert aus, obwohl ich auch sage, mein Gott, wenn er es gern tragen mag.
Na, ich hätte eher gedacht, dass es irgendwie so eine Haltungskorrektur ist. Ne? So Schulter nach hinten, läuft sich besser für Kopfball, keine Ahnung.
Das wäre so ein Kopfball. Aber mir ist gerade noch spontane Geschichte eingefallen, die nochmal untermauert, wie groß meine Fußballbegeisterung ist.
Oha.
Ja, jetzt kommt, Achtung, haltet euch fest, haltet euer Bierglas, euer Guinness fest, jetzt wird's hart. Also, ich habe ja öfters mal Fußballspiele gefilmt hier beim CFC und da war das Landespokal. Ich weiß nicht welches, ich glaube das Achtelfinale oder so. Und wir haben gespielt, 45 Minuten Pause, dann waren die nächsten 45 Minuten und dann stand es 1-1. Und dann bin ich zum Trainer gegangen und wollte ein Interview haben. Und er meinte so, warum willst du jetzt schon ein Interview haben? Ich sage, naja, 19 Minuten ist doch um, 1-1, habt ihr euch getrennt. Und er dann so, nee, mein Junge, das ist Pokal, da wird auch Nachspielzeit geben. Und wenn das nicht reicht, dann gibt es Elfmeterschießen. So, das heißt, da habe ich mich leicht blamiert. Das war mein Fußball-Erlebnis. Und das untermauert tatsächlich, wie groß meine Begeisterung dementsprechend ist.
Deshalb tippst du ja auch auf die Schweiz.
Definitiv.
Und Martin und ich auf England und Italien.
Nein.
Nein. Aber Europameisterschaften sind ja tatsächlich immer für eine Überraschung gut.
Auf jeden Fall.
Dänemark war schon Europameister.
Portugal.
Griechenland, Portugal, hat auch keiner auf dem Zettel gehabt.
Oh ja, Rehakles. Ich erinnere mich an Rehakles.
Ja, das war auch... Damit alleine nur
die haben sich so durchgeschummelt,
durch
jedes Spiel irgendwie durchgehungert.
Ja. Aber von der vermeintlichen Todesgruppe F niemand mehr übrig.
Ne? Nee, alle tot.
Genau. Aber gut, viele bestellen sich ja während eines solchen Fußballspiels auch gerne mal eine Pizza.
Genau, und dafür gibt es jetzt noch viel mehr Möglichkeiten in Köthen.
Ja, denn es hat eine neue Pizzeria aufgemacht, Domino's Pizza, in der Weintraubenstraße.
Und dort, wo mal das On the Rocks drin war, ne?
Das mag sein.
Mhm. Bist du da schon Stammkunde, Stefan?
Ich kenne Domino's aus Dessau.
Ich weiß, deswegen frage ich ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen
darf. Da hat sie große Stempelkarte.
Oder soll. Ich habe tatsächlich mehrere Stempelkarten gehabt. Das war ja ganz früher mal Joey's Pizza. Und dann wurde es von Domino's gekauft.
Ach so.
Und irgendwann haben die aber die Teigrezeptur geändert. Und seitdem schmeckt es mir da nicht mehr so.
Aber du isst es trotzdem noch.
Ich esse es trotzdem.
Dreimal die Woche.
Immer,
der Hunger treibt es rein. Der Ekel runter, der Geiz fällt drin.
Nein, also ich lasse es ab und an, ja, so. Aber nicht wöchentlich. Also da bitte ich...
Nee,
da bitte ich hier von... Bitte glauben Sie nicht, was dieser junge Mann erzählt. Aber wenn man mal überlegt, wir sind eine Stadt mit 26.000 Einwohnern und ich komme ad hoc auf 5 Pizza-Lieferdienste, ist das nicht ein Stück weit ein Überangebot? Also wir haben Flying, wir haben
Freddy
Fresh, wir haben Roma, wir haben
Pizza House,
wir haben jetzt Domino's. Und abholen im Caruso, im Fellini. Kann ich mir also auch mitnehmen. Weiß gar nicht, ob die auch liefern. Mhm.
Der Döner in der Hallischen Straße macht auch Pizza. Also ich meine, die Dönerläden machen fast alle Pizza.
Ja.
Okay.
Also das heißt, man könnte sogar auf mehr kommen, wenn man wollte.
Naja, das ist ja jetzt, ob Köthen so ein
Pizza... Aber reine Pizzadienste sind 5. Ja.
Wie oft müsste jetzt jeder Köthner in der Woche Pizza essen?
Aber es scheint sich irgendwie trotzdem zu lohnen. Also ich meine, ich denke, die machen ja inzwischen auch wirklich Marktanalyse und stellen fest, hier geht mal was. Hier liefert zwar auch schon McDonald's, aber...
Das stimmt. Ich kaufe noch mal Domino her.
Warum nicht? Wir hatten ja auch mal so ein Overload an Baumärkten.
Echt? Mehr als 2?
Ja. Es gab mal 3 oder...
Okay.
Da gab es Hela, Hagebau, Raiffeisen, Toh.
Okay. Ach, Raiffeisen gibt es schon immer noch, stimmt.
Genau. Und... irgendwann macht es dann mal wusch und dann mal...
Na, so wird es bei den Pizzadiensten auch laufen.
Ich denke
so
auch.
Am Ende, das sind ja alles Franchise-Unternehmen, ne? Das heißt, irgendjemand
Pizza
macht sich...
Ich nicht.
Nee, aber ich meine hier so, ich denke an Freddy, ich denke an Flying Pizza und an Domino, das sind Franchise-Dinger. Da wird sich irgendjemand selbstständig gemacht haben und darauf spekulieren, dass das auch meine Inner... Während der Corona-Krise waren Lieferdienste in und ging, ne? Und ich sage mal so, ich finde das schon manchmal ganz schön... Wenn du abends nach Hause kommst und sagst, okay, komm, wir machen jetzt kein Abendbrot, wir decken jetzt nicht den Tisch, wir essen direkt aus der Pappe und
Also ich bin ja da erstaunt, dass selbst meine Eltern jetzt auf diesen Dreh gekommen sind. Also als ich jung war und das gerne wollte, da kam sowas nicht ins Haus. Und jetzt passiert es doch mal, dass so am Wochenende gesagt wird, ach, ich habe keine Lust zu kochen, wollen wir die Pizza bestellen? Na, siehst du? Und dann antwortet der verantwortungsbewusste Sohn, nein, wir haben noch Brot zu Hause.
Von nein, gestern.
Das, war gestern.
Das ist noch gut.
Genau.
Ja. Wir sind schon ganz schön verwöhnt manchmal, muss ich sagen. Also ich bin auch so tatsächlich so, dass wenn das Brot von gestern ist, klar kann man das noch essen, ich würde es nochmal auftoasten. Aber frisches Brot ist schon was Schönes.
Wir werden ja noch einen großen Pizzatest machen.
Oha.
Machen wir
das.
Wenn wir die Biergartentour durch haben, dann ja, was müssen wir machen wir eine Folge.
Stefan lädt uns ein.
In der wir uns Pizzen bestellen.
Also mir ist es ja relativ egal. Entweder es ist eine italienische, da bin ich bei Roma ganz klar mein Favorit, aber ansonsten muss es Käse am Rand haben.
Käse am Rand?
Ja, also wenn die keinen Käse am Rand liefern, okay, dann sind sie für mich schon mal ganz
hin. Also du bist Team Roma?
Team Käserand.
Ich bin eigentlich Team Pizzahaus. Also ich finde die mit diesem im Steinofen und wenn das dann so, das ist so mein Favorite.
Da schließe ich mich mit an. Also ich mag auch Pizzahaus. Und was bei Pizzahaus auch ganz gut ist, ohne jetzt viel Werbung zu machen, aber die ist nicht so fettig. So bei Freddy Pizza ist die Pizza so fettig und bei Flying auch, da ist so voll viel Soße drauf und da schmeckt das so süppig und das schmeckt dann förmlich schon, wie dieser ganze Fett so in einen reingeht und man da aufbläht, das ist nicht schön.
Aber wenn wir dann diesen großen Pizzatest machen, dann sollten wir uns auch vielleicht im Jugendclub Popcorn treffen, denn die haben einen selbstgebauten Pizzaofen.
Oh.
Und das Ding sieht sehr, sehr gut aus.
Die nehmen wir dann sozusagen als Referenz.
Ja. Selbstgebacken ist immer Referenz.
Wir backen die dann selber.
Ja.
Und dann werden wir untersuchen, wer kommt. Preis, also wer kommt wann, also Lieferdauer, Preis, Größe, Geschmack, Fahrerattraktivität und ja, es gibt ja auch Filme, wo Pizzalieferanten kommen.
Echt? Vielleicht gibt es ja auch Lieferantinnen.
Ja,
weiß man
oder
ja
Lieferantinnen.
Tinnen.
Das ist, also das machen wir auf jeden Fall.
Ja, das klingt gut.
Gehört Ananas für euch auf eine Pizza oder ist das pfui?
Das ist genau, da genau scheiden sich die Geister von italienischer Pizza und Pizza.
Was sagst du?
In italienischen Pizza ist keine Ananas. Also, nee.
Also, sag mal, wenn ich, hast du eine Lieblingspizza?
Hier in Köthen, die Diavola von Roma tatsächlich.
Was ist da drauf?
Peperoni, Salami, Pilze, Käse.
Meine Lieblingspizza ist von Pizza House und zwar die mit Brokkoli, Soße Hollandaise.
Verdammt,
mit Schinken drauf und Käse überbacken. Die ist geil.
Also bei Joey's damals war es, gibt es dann ja auch jetzt, glaube ich, noch bei Domino, die Flying Dutchman. Das ist also ähnlich, Brokkoli, Soße Hollandaise.
Aber Schnitzel.
Im Original mit Schinken. Ich esse sie lieber mit Salami.
Okay.
Und den Pizza-Chilis. Also das ist so ein Streupulver und dann, dann hat man da so richtig Spaß. Wenn ich im Restaurant bin, dann esse ich am liebsten so diese mit Parmaschinken, Rucola und Parmesan. Das ist so meine Restaurantpizza. Habe ich aber auch schon ganz viel schlecht gegessen.
Ja, das klingt auch gut. Also meine allerliebste Lieblingspizza, ja, in Neapel.
Oh, das klingt schon gut. In Neapel.
Das war gut.
Lässt sich der Papst eigentlich auch Pizza liefern?
Bestimmt.
Ich meine, der ist ja da an der Quelle. Oder hat er eine
eigene Pizza? Also Rom ist nicht die klassische Pizzastadt. Ne? Also die Stadt, wo die Pizza auch, also wo sie alle behaupten, dass erfunden wurde, ne, ist ja Neapel. Und da ist ja die Pizza tatsächlich nur Mozzarella, Tomate, Blatt Basilikum, ein bisschen Olivenöl drauf. Und die einzige Variante, die zugelassen ist, ist mit Ajovis noch.
Also eine ähnliche Pizza habe ich vor kurzem in Leipzig gegessen. Das war auch einen richtig dicken Rand und da war wirklich nur, da war Büffelmozzarella drauf.
Oh ja. Oh.
Und dann mit schöner Tomatensoße, ein bisschen Basilikum und da Büffelmozzarella war noch ganz drauf und da ist dann mit dem, konntest du so schön auseinanderziehen, wie es dann schön zerlaufen. Das war auch lecker.
Fäden. Pizza muss Fäden ziehen, oder?
Ja.
Okay, wir machen den Fadentest.
Ich glaube, jetzt haben wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz viel Appetit gemacht.
Jetzt haben wir alle Hunger. Ja, den Pizzakrieg haben wir abgehakt. Dann gab es in der letzten Woche noch hohen Besuch. Und wir hatten kurz erwähnt in der letzten Folge, ne?
Ich glaube, ja.
Besuch des Ministerpräsidenten. Aber wir haben natürlich noch zwei Live-Schilderungen vom Besuch. Der Julian war nämlich dabei und ich war auch dabei.
Ja.
Und mich habt ihr nicht mitgenommen.
Jetzt mal zwei Unabhängige.
Stefan, einer muss ja das Geld verdienen, wenn die anderen überall rumgucken.
Ja, wie hast du es erlebt, Julian?
Ja, es war aufregend. Also Ministerpräsident Hasselhoff hat ja Raimund Schulz besucht bei seiner Sanitätsschule und hat ihm gedankt. Und weißt du warum oder wie das kam, warum er ihm gedankt hat?
Ich denke, es hat was mit Raimunds Engeln zu tun, richtig, weil ich habe nämlich auch schon ganz viele Engel von Raimund gekriegt. Also genau. Ich habe da so einen Verdacht.
Also Raimund hat Hasselhoff, ich glaube, ein paar Tage vor der Wahl tatsächlich einen Engel geschenkt und hat zu ihm gesagt, der Engel, der bringt ihm Glück. Und ein bisschen gläubig war ja auch Hasselhoff, oder ist er ja. Und es hat ihm Glück gebracht. Und da hat er sich jetzt bedankt. Und dann kam er tatsächlich nach Köthen, hat sich beim bedankt mit kleinen Geschenken und mit einer Medaille des Ministerpräsidenten in Gold. Nochmal eine kleine Ehrung für seine Arbeit, die er da verrichtet, also der Raimund Schulz. Da hat er sich sehr gefreut und ich kann aus Erzählen berichten, dass er für diesen Tag einige Tage lang aufgeräumt, gewischt, gewienert hat, dass alles ordentlich glänzt, die Fahnen draußen hingen, also es war mächtiger Tobabo bei ihm in seiner Sanitätsschule.
Genau, Raimund hatte mich dazu eingeladen, weil er nämlich gleichzeitig an dem Tag auch das Gedenken an die Schlacht von Solferino machen wollte. Wer das nicht weiß, das war, und jetzt kommt das Bildungsfernsehen, beziehungsweise der Bildungspodcast. Solferino war eine große Schlacht nach dem 30-jährigen Krieg, die blutigste Schlacht dann in Europa wieder. Und es ging, worum es eigentlich ging, ist nicht so ganz klar. Italien hat gegen Österreich-Ungarn gekämpft, grob gesagt. Das ist auch eine der Schlachten, die dafür gesorgt hat, dass Italien dann wieder vereint ist, wurde. Aber das eigentlich, oder vielleicht bis heute Nachwirkende dieser Schlacht von Solferino ist der Eindruck, den Henri Dunant gesammelt hat in dieser Schlacht. Nämlich er als Sanitäter hat dort viele Leute, verwundete Leute versorgt und hat auch andere Leute animiert, unter anderem auch Ordensschwestern und verwitwete Frauen, Menschen zu versorgen, was zu dieser Zeit was ganz Besonderes war. Und daraufhin gründete sich dann das Rote Kreuz. Und das ist ja was wir heute noch in Nachwirkungen haben und auch als Nachwirkung dieser Schlacht von Solferino, die erste Genfer Konvention zum Kriegsrecht. Da folgten noch einige darauf, aber das war 1873, glaube ich, war diese erste Genfer Konvention dann dazu. Also ganz besonders. Und wir haben mit dem Ministerpräsidenten daran gedacht, haben ein kurzes Gebet gesprochen, Kerzen angezündet. Und also es war so auch mein Eindruck. Ich glaube, er hat einen guten Eindruck von Köthen. Und er hat ja auch, war auch 2018 mehrfach in Köthen. Und das fand ich auch, da muss ich sagen, war ich echt, seitdem mag ich ihn. Vorher fand ich immer so, naja, weiß nicht, konnte ihn seinen Reden nicht so viel abgewinnen. Wenn man ihm persönlich begegnet ist, dann merkt man, der ist wirklich auch, wenn er da ist, ist er wirklich da und hört dir zu und redet auch mit dir und meint das auch ernst. Also es ist nicht so geschwätzt. Das finde ich, also menschlich ist das wirklich gut. Und so war es jetzt auch wieder so, dass er eben sowas nicht vergisst. Ne? Also das fand ich dann schon wieder beeindruckend zu sagen, ja, den Terminzeit, die nehme ich mir. Klar will ich das auch stimmt. Zu Kranbar und so, aber ich komme die halbe Stunde vorher zu Raimund Schulz, weil der hat mir diesen Engel geschenkt. Und ich zeige ihm jetzt zu, ich habe da dran gedacht, das war mir wichtig und
richtig.
Danke
und das war eine schöne Sache. Man darf ja nicht vergessen, es war ja auch noch der Tag, an dem die Konsolidierungsgespräche nach Magdeburg stattfanden. Also der ist wirklich tatsächlich da direkt dann noch hin nach Magdeburg und hat dann praktisch bei Raimund Schulz dabei gewesen. Stefan, wenn du mir nicht erzählst und du irgendwelche Sachen zeigst, lenkst du mich ab, lässt du das bitte?
Ich wollte euch ein paar Informationen zukommen lassen, weil ihr habt gerade von der Schlacht Italien-Österreich gesprochen und da hätte man ruhig nochmal sagen können,
du hast hier was
auch
gezeigt,
dieses Jahr Stefan, bei der Fußball-EM Italien-Österreich 2-1 für Italien.
Na gut,
wenn so ich, ist ab, das ist, weißt du, Moderatoren müssen damit klarkommen, zu sprechen und gleichzeitig Informationen
aufzunehmen. Aber ich bin ja kein Moderator, Stefan.
Hm. Ja. Und so sitzen wir hier wieder, gut gelaunt und schlecht frisiert.
Und ungetestet. Und das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Wir sitzen ja draußen definitiv. Im Biergarten, wir müssen es ja noch testen. Aber es wird auch zunehmend schwieriger, überhaupt Tests machen zu lassen. Denn die Testzentren gehen ab dem 30. Juni, oder zumindest das Testzentrum in der Springstraße, in den sogenannten Standby-Betrieb. Was heißt das?
Standby-Betrieb heißt praktisch, dass es erstmal zumacht und dann, falls die Corona-Lage sich wieder verschärft, dann wieder dabei ist und dort dann wieder testen kann. Und ab den 1. Juli, wie du es gerade schon gesagt hast, beziehungsweise ab 1. Juli gibt es dann dort keine Tests mehr. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund, und zwar ist es auch die Wirtschaftlichkeit, denn die Tests sind ab dem Zeitpunkt dann, wird das vom Bund weniger vergütet, statt bisher 18 Euro sind dann nur noch 11,50 Euro pro Test
den fällig, man abrechnet, muss man mal dazu sagen.
Genau. Und da wurde ganz klar gesagt, dass das sich einfach nicht mehr wirtschaftlich darstellt, denn es sind zwischen 50 und 70 Personen pro Tag, die sie dort testen, und das kann man dann anscheinend dann nicht mehr wirtschaftlich betreiben, dieses Zentrum. Aber das ist kein Grund, den Kopf jetzt in den Sand zu stecken, dass die Köttels Angst haben müssen, es kann nicht mehr getestet werden. Das ist natürlich nicht der Fall, denn die Helios Klinik in Köthen bietet immer noch den Corona-Schnelltest-Service an, kostenlos. Und zwar ab den 1. Juli, dann auch mit geänderten Öffnungszeiten, von Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr, am Samstag von 8 bis 12 und am Sonntag von 14 bis 16 Uhr. Und auch, wir hatten es gerade schon angesprochen, Raimund Schulz, der testet natürlich auch bei sich in der Sanitätsschule. Allerdings handelt es sich darum nicht um einen kostenfreien Schnelltest. Der Tester oder die getestet werden möchten, müssen dann 5 Euro bezahlen, weil Raimund Schulz beteiligt sich nicht an dieser bundesweite Vergütung der Corona-Tests. Deshalb muss man da selbst in die Tasche greifen. Und dort ist es 24 Stunden möglich. Aber ich glaube, die Bürger werden schon so vernünftig sein und nicht da 24 Uhr anrufen, dass sie getestet werden wollen.
Ja. Du würdest das machen, oder? Mittlerweile sind wir ja bei Delta angekommen.
Ja, ja, klar. Ne,
was kommt danach?
Im griechischen Alphabet?
Epsilon, oder?
Delta. Epsilon, genau.
Epsilon, richtig. Wer kann mehr griechische... Wer kann mehr griechisches Alphabet?
Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Phi.
Stefan, du liest es da
schon,
ab.
Kommt denn schon Phi?
Also hier bei mir steht jetzt Zeta, Eta, Theta, Jota, Kappa, Lambda, Mu, Nu, Xi, Omikron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Ypsilon, Phi, Chi, Psi, Omega.
Verdammt.
Ja. Also ist noch Luft.
Ja, darf man keinem erzählen. Ich hatte irgendwann mal Griechisch. Ja.
Die Omega-Variante greift um sich. Und Omega ist ja... Der letzte das Buchstabe. Ende, ne?
Genau.
Dann passt das ja.
Genau. Daher kommt ja auch, und auch hier können wir noch mal etwas für die Bildung tun.
Ich bin das A Alpha bis o, und Omega, genau.
Ne? Von A bis O, von Alpha bis Omega. Oder das A und O, und das ist quasi so allumfassend. Genau.
Von vorn bis hinten, von A bis Z.
Deswegen sagt man heute ja auch, das ist A und O.
Genau, das ist das A und O.
Das hatte ich gerade erwähnt, Julian, ja. Danke, dass du es auch noch mal sagst.
Ja, wir standen ein bisschen auf dem Schlauch. Und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Ich bin heute auch gut mit Überleitung. Denn ich sitze ja auch als berufener Bürger sozusagen in einem der Ausschüsse Wirtschaft, digitale Infrastruktur. Da wurde es in der letzten Woche auch behandelt. Wir können in Köthen nämlich seit neuestem über Schläuche fahren. Ist euch das schon passiert?
Ne, ich bin ja kein Radfahrer, aber ich habe davon
gehört. Du fährst
doch
als Autofahrer im Notfall über Schläuche drüber.
Ich kann auch als Autofahrer über die Schläuche fahren. Aber es gibt eine Radfahrerzählung, glaube ich. Das
genau,
meinst du, ne?
Und genau. Zwar, das sind zwei Schläuche, die liegen so quer über die
wo
Straße.
Wo liegen die denn eigentlich? Weißt du das?
Die sollten immer mal woanders liegen. Und Frau Rauer hat uns darüber aufgeklärt, das ist im Prinzip so, dass diese... Anlage ist gar nicht so billig und deswegen ist die Stadt unglaublich glücklich, dass sie sie ausleihen konnte. Sie haben sie jetzt einen kurzen Zeitraum und dann im September, Oktober nochmal. Und das funktioniert im Prinzip so, dass da zwei Schläuche liegen mit einem vorgegebenen Abstand und wenn der quasi eine Schlauch eingedrückt wird und dann kurz danach der andere, dann berechnet ein Computer, ob das ein Fahrrad sein könnte oder ob da nur ein Fußgänger schnell drüber gelaufen ist.
Das heißt, die Bürger aus Köthen, die unbedingt vielleicht ja eine Radfahrschnellstrecke haben möchten, die fahren dann 100 Mal immer über diesen Schlauch.
Genau.
Und dann weiß man, okay, dass 100 Mal oder 1000 Menschen fahren ihr Fahrrad, obwohl es eigentlich nur 10 sind.
Genau.
100 Mal da drüber fahren.
Genau, 10.000 Radfahrer am Dienstag. Genau, also das ist das, was Frau Rohr auch gesagt hat. Sie haben im Prinzip, die Stadt benutzt dieses System jetzt und die sammeln jetzt die ersten Erfahrungswerte. Die haben im Prinzip faktisch keine Vorstellung davon, wie viele Radfahrer wirklich fahren. Das heißt, jede Zahl, die jetzt erstmal rauskommt, ist für sie erstmal ein Referenzwert und der wird dann noch ein paar Mal gegengeprüft. Und dass man wirklich eine realistische Einschätzung davon kriegt, wie viele Radfahrer, weil wirklich im Prinzip keine Vorstellung existiert. Das hat ja auch ganz viele Faktoren. Das hängt vom Wetter ab. Ist das Wetter gut, dann fahren mehr Leute im Rad. Ist an dem Tag Wandertag in einer evangelischen Grundschule, dann und da ist eine Radtour unterwegs. Es sind einfach mal 25 Kinder auf dieser Strecke, wo sonst niemand unterwegs ist. Also dass auch wirklich mit diesen Schläuchen einfach mal geguckt werden soll, auf diesen Strecken, die vermutet, die stark befahrenen sind. Sind das wirklich realistisch, die stark befahrenen oder nicht? Und danach soll auch im Prinzip geguckt werden, nach Bedarf, welche Radwege gehen wir jetzt als erstes an und dann, dass man wirklich, wenn man ein Radfahrkonzept macht, auch gucken kann, sind die überhaupt benutzt? Wenn die keiner benutzt, muss man die nicht groß ausbauen. Ich glaube, das ist...
Aber weil... Stefan, wolltest du erst?
Mach du.
Weißt du, wo die sind, diese Schläuche? jetzt im Moment oder ist das geheim, damit da keiner betrügen kann?
Geheim ist das sicherlich nicht. Aber wo die jetzt gerade genau liegen, weiß ich nicht. Aber haltet mal die Augen auf, ihr seht das.
Ja,
also
ja, diese Schläuche liegen parallel. Das, wenn einer auf dem Schlauch steht?
Na, ich glaube, der Computer ist schlau.
Was ich mich immer ärgere, ist, wenn Radfahrer bei einem ausgewiesenen Radweg, der auch keinerlei Löcher und sonst was enthält, dann trotzdem unbedingt auf der Straße fahren müssen. Da ärgere ich mich. Ich bin nun Autofahrer, da ärgere ich mich tatsächlich immer ein bisschen drüber, weil ich mir sage, Leute, man baut da extra einen Radweg. Es ist ein Stück weit ja auch die eigene Sicherheit und so weiter. Mhm. Wie seht ihr es?
Ich bin da hin und her gerissen. Wenn ich selber Radfahrer bin, sehe ich das anders. Wenn ich Autofahrer bin, sehe ich das auch so. Nein, das ist aber manchmal ganz unterschiedlich. Also wie denn auch die Radwege ausgebaut sind. Die sehen für einen Autofahrer, sehen die dann ganz gut aus. Aber wenn man dann auf dem Rad sitzt und da einmal rübergerumpelt ist, merkt man, dass sie scheiße sind. Beziehungsweise wir haben auch ganz viele Radwege, die als Radwege ausgewiesen sind, wo Schilder stehen und die trotzdem, wenn man ganz genau hinguckt, die überhaupt nicht die Normmaße eines Radweges erfüllen und deshalb überhaupt nicht benutzt werden müssen. Und dann ist es natürlich für jeden Radfahrer immer schöner, wenn er auf einem glatten Asphaltweg rollen kann. Das ist so.
Nebeneinander zu dritt.
Ja, naja, aber Fakt ist ja, wenn sie nebeneinander zu dritt rollen, musst du nur einen überholen.
Auch vielleicht, Stefan,
seht ihr da drüben den Thorsten vorbeilaufen oder sehe ich Gespenster?
Wo denn? Ach, da.
Jetzt winken wir hier, jetzt weil wir sitzen alle. Ja da draußen und wir können hier
also auch wenn
fröhlich.
Wir verkünden ja auch immer ein paar Tage vorher, wo wir als nächstes Mal sind. Und wenn ihr das seht, könnt ihr gerne auf Facebook auch vorbeikommen.
Genau.
Denn wir sind hier.
Hier liegt nämlich auch immer noch ein Mikro, ein haben Mikro wir immer mit. Hier. Vor allem dir. Das liegt dann genau. An einem leeren Stuhl. Wenn ihr mögt, setzt euch dazu, erzählt uns was.
Erzählt uns eure Geschichte.
Wir oder einen Witz.
Hören. Oder einen Witz.
Oder sagt uns, was ihr vom Radfahren haltet.
Ja.
Auf der Straße, auf dem Radweg. Und falls ihr da nicht extra vorbeikommen wollt für, dann gibt es da auch mannigfaltige Möglichkeiten. Hm. Und die fasst unser sympathischer Julian jetzt nochmal für euch
zusammen. Jetzt schwitze ich gleich. Ich will erst mal mein Handy starten. Moment.
Möchtest du eine Überbrückungsmusik?
Nein, jetzt bin ich fertig. So, also ihr könnt uns erreichen über WhatsApp. Die Nummer zum Glück lautet 01522 666 9373.
Und dann schauen wir mal, wann der Hotbutton zuschlägt.
Ja, und dann seid ihr live bei uns in der Sendung. Dann könnt ihr uns natürlich auch erreichen über Facebook, über den Messenger-Dienst. Und wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden und natürlich auch bei den ganzen Apple-Podcasts.
Kann man das auch eine Mail schreiben?
Nee. Das ist ausgeschalten, weil ich ja letztes Mal die Mail falsch angesagt habe, deswegen kam es keine Mails.
Julian hat, falls Sie das gehört haben, schuldet mir jetzt ein großes Bier, denn ich habe den Versprecher gehört, den Julian danach abgestritten hat. Und so ist das immer. Also, ja, Julian, hast du hier gerade? Nein, habe ich nicht.
Wie so ein altes Ehepaar quasi.
Man muss ja erstmal Nein sagen und dann sagen, naja, okay. Eigentlich muss man gleich die Wahrheit sagen. Also es bringt nichts, das kommt ja eh raus, man merkt es ja. Also, liebe Leute, nicht lügen bringt nichts. So, die Glocke läutet. Das ist das Signal, dass ich jetzt die E-Mail sage. Und zwar ist es die überköthen@kircheanhalt.de. Und dort könnt ihr uns dann auch erreichen. Und falls ihr uns letzte Woche eine E-Mail geschickt habt und die kam nicht an, schreibt sie doch gerne noch einmal.
Aber hier ist ganz schön was los, ne? Glocken läuten, Autos rasen vorbei.
Genau, heute ist das erste Mal wieder Pub-Quiz hier im Pub. Und die vormalige Besitzerin Iveta macht ja ihr traditionelles Pub-Quiz weiter.
Ein Pub-Quiz?
Ein Pub-Quiz.
Was kann man denn da gewinnen?
Soweit ich weiß, immer eine Flasche Schnaps.
Ach so. Ist das so wie Wer wird Millionär? ABCD? Genau.
Mit Tischen. Ja, die Tische spielen gemeinsam, genau. Ach, und man muss sich auf eine Antwort einigen und die wird dann abgegeben und dann wird gezählt. Und
das könnten wir doch auch mal hier untereinander spielen. Wer wird Millionär? Wer wird Kötionär? Und dann gucken wir, ich denke mir 15 Fragen aus über Köthen.
Oha.
Oh ja, das würde mir Spaß machen.
Und dann muss man erraten, das berühmteste Köthener Tier zum Beispiel. Fällt dir das spontan ein, Julian?
Tiger?
Nein.
Ist es eine Kuh?
Nein.
Was ist es nicht?
Es trägt einen Schild.
Ist es etwa eine Knoblauchschildkröte?
Ja.
Das hat ja der Teufel hinter.
Vorige Woche, die seit langem, langem, langem die einzige Folge, in der Martin nicht auf unser Wappentier, die Knoblauchschildkröte, hinweist.
Und Stefan hat nichts dazu gesagt. Ja. Ich war sehr enttäuscht.
Ja, ich fand es sehr, sehr spannend. Und ich habe, ich denke, da haben uns viele Leute versucht zu erreichen unter der falschen Mailadresse, die einfach dachten, wir haben was rausgeschnitten oder vergessen.
Ja, stimmt.
Ja. Oh Gott.
Aber das hat ja Julian dann wieder verkippt.
Aber wir werden ja alle älter und deswegen vergessen wir ja auch immer mal ein paar Dinge.
Und weil wir gerade beim Quiz sind, ich würde jetzt glatt einfach mal noch eine nächste Frage hinterher schieben. Jawohl, danke schön, Stefan. Für die musikalische Umrahmung. Und zwar, was denkt ihr denn, wie alt sind denn die sind das Durchschnittsalter der Bürger hier bei uns im Landkreis Anhalt-Bitterfeld? Was denkt ihr, wie alt ist der Durchschnitt?
Ach du Gott.
Also ich weiß, dass die Stadt Dessau, da bin ich ja geboren, die älteste Stadt Deutschlands ist.
Schön.
Und das heißt, es ist ja für unsere ganze Region, die Überalterung betrifft uns ja als ganze Region, deswegen würde ich sagen, und ich weiß, in Dessau waren sie über 60, der Durchschnitt, glaube ich. Das heißt, wir sind hier vielleicht...
50 werden es schon sein, denke ich.
Aber wenn ich uns an den Tisch angucke, wir reißen doch knapp die 20.
Also unser Durchschnittstischalter?
Unser Durchschnittstischalter?
Wir können ja mal...
Da Stefan, du bist der Älteste, oder?
Weiß ich nicht, Martin, wie alt bist du? Zeig mal mit den Fingern, falls du es nicht sagen möchtest.
37, glaube ich.
37, bin ich ja echt der Tischälteste?
Ja, ist echt traurig.
Alter.
Herzlichen Glückwunsch, meine Alter. Ich. Herzlichen Glückwunsch.
Ich gehe dann mal.
Das Nein, aber verrat uns doch mal, Julian. Wie alt ist der Durchschnittsanhalt Bitterfelder?
Der Durchschnittsanhalt Bitterfelder liegt bei 50 tatsächlich.
Oh, okay.
Also
schon 10 Jahre jünger als
Dessau. Genau, um genauer zu sein, bei 49,41 Jahre. Und dabei wurde das auch nochmal unterteilt zwischen Männlein und Weiblein. Und tatsächlich sind die Frauen im Durchschnitt älter als die Männer. Die Frauen, die werden hier bei uns 51 Jahre alt und die Männer...
Nee, die sind durchschnittlich so alt.
Genau, die werden durchschnittlich so alt und die Männer werden durchschnittlich 47.
Warum?
Aber die werden auch älter, oder?
Die Männer werden durchschnittlich 47?
Ja.
Nicht Ach älter? Nee,
halt.
Oh, da trinkt der Bier schneller.
Ich hab's verpiept. Oh Gott, also nochmal. Also der Durchschnittsalter liegt bei 50 und ich hab's gerade total vermasselt. Also nochmal. Und jetzt komme ich ja komplett durch.
Meine Damen und Herren, falls Sie gerade auf dem Weg zum Hagebau sind, um sich einen Strick zu kaufen, machen Sie es nicht. Julian hat einfach nur Zahlen verwechselt und Bezeichnungen.
Nein, das steht hier. Die Anhalt-Bitterfelder Frauen sind im Durchschnitt 51 Jahre alt, die Männer 47 Jahre.
Genau. Ja, das ist das Durchschnittsalter der Männer.
Genau.
Und aber
das
ist nicht, aber so, die werden schon noch älter.
Das ist nicht, sie werden 47 Jahre alt.
Nein, wir reden ja gerade vom Durchschnitt. Die ganze Zeit reden wir ja vom Durchschnitt.
Ja.
So, und 14.000 Menschen sind über 80.
Das ist schon irre. Ja, also ich meine, wir haben ja auch, das kam ja schon raus, als wir den OB gefragt haben, wie das wegen des Impfens, da ging es ja dann auch mit den 80-Jährigen los, ne? Dass einfach allein in Köthen schon 2000 Menschen sind, die über 80, die angeschrieben wurden. Und man sagte schon, das ist nur Köthen. Der Landkreis ist ja viel, viel größer als nur Köthen. Und das ist schon, also es ist wirklich ein Brett, das ist eine Masse.
Das stimmt.
Und das ist natürlich auch was wir bei der nächsten Wahl, also ich meine, bei der letzten Wahl auch schon, aber bei dieser Wahl natürlich auch wieder merken werden, das ist eine für die Politiker zunehmend interessantere Zielgruppe und wir haben es ja an Herrn Laschet gesehen. Mit Rezo unterhalte ich mich nicht, aber wenn mich jetzt der...
Die Apothekenumschau.
Genau, die Apothekenumschau, da bin ich sofort dabei. Ne? Also das ist eine Frage von, wo liegt die wichtige Zielgruppe? Ich meine, das macht ja auch was mit einer Stadt und auch mit einer Gesellschaft, wenn die immer älter wird. Und man muss aber auch fairerweise, also finde ich schon mal dazu sagen, dass die Alten heute natürlich anders sind als die Alten damals. Ne? Also wenn ich mir überlege, vor 20 Jahren waren 80-Jährige anders als heute. Einfach, die waren nicht so fit. Also ich glaube, es gibt heute noch viel, viel mehr fitte 80-Jährige. Da kannst du, bin manchmal unglaublich erstaunt. Wir machen ja auch Geburtstagsbesuche so als Pfarrer. Und das ist schon manchmal erstaunlich, wenn du dann vor einem 96-Jährigen stehst, der dich anlächelt und dann, also Sprint gewinne ich nicht mehr, aber alles andere
jedoch. Aber Marathon.
Und das ist schon echt cool auch zu sehen. Und dann, man fragt, ich weiß nicht, würdet ihr wahrscheinlich auch machen, aber manchmal fragen, was ist denn ihr Geheimnis? Die müssen irgendwie sagen, ich rauche nicht.
Ja,
sagen, ja gut, das mache ich auch nicht, aber das, ich weiß nicht, ob ich mit 96 noch so fit bin.
So ein bisschen so eine gesunde Mischung aus Sport, gute Ernährung, nicht so viel Stress, nicht so viel Alkohol und vielleicht auch die Gene, die spielen da auch, glaube ich, eine Rolle mit. Ja. Dann hat man eigentlich ein gutes Rezept, um dann möglichst alt zu werden. Und natürlich, auch nicht so, und natürlich auch die Arbeit. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel 50 Jahre im Stahlwerk gearbeitet habe oder 100 Tage, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass ich 100 werde, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine leichtere Arbeit habe.
Aber ich meine, so ein 96-Jähriger war auch in Kriegsgefangenschaft ein paar Jahre. Ne? Also das ist wirklich, das ist nicht so, dass der durchweg ein gutes... Also
nein.
Das hat ganz viel mit Gen zu tun wahrscheinlich. Ne?
Da gibt es ja dann nur diesen alten Witz, ne? Die 5 schönsten Jahre meiner Ehe waren die in russischer Kriegsgefangenschaft. Aber wenn ich jetzt hier mal gucke... Es gibt, ich würde jetzt nicht für die Richtigkeit dieses Memes gerade stehen, Aber aktuell kursiert eine Geschichte im Internet. Der Erfinder des Laufbands starb im Alter von 54. Der Erfinder der Gymnastik starb im Alter von 57. Der Bodybuilding-Weltmeister starb im Alter von 41.
Na gut, das ist glaube ich nicht
überraschend. Der beste Fußballer der Welt, Maradona, starb im Alter von 60.
Na Stefan, das ist wieder der Punkt, wo man sagt, eine gesunde Mischung.
Ich bin noch nicht fertig.
Ja, ich glaube,
der Erfinder von Nutella starb mit 88. Ja. Der Erfinder der Zigarettenmarke Winston starb mit 102.
Also, wobei das nicht aussieht, ob er sie auch geraucht hat. Ne? Ob hat er sie auch wirklich geraucht, ist ja, ja die Frage. Ja, ja. Ne?
Da gibt es durchaus noch ein paar Beispiele, aber das hat mir die Seite hier abgestorben. Mhm.
Aber Nutella, das kann ich mir vorstellen.
Der Erfinder des Opiums mit 116.
Guck, also, unsere Nationalspieler ernähren sich nur davon. Gut, die sind nicht ausgeschieden, aber.
Ja. Aber wie gesagt, ich übernehme keine Garantie, es ist kein Faktencheck hierfür Erfolg.
Ich glaube schon, dass das stimmt oder dass das stimmen kann, aber das hat ja auch viel unterschiedliche Sachen zu tun.
Ja.
Aber es hat, glaube ich, auch ganz viel mit Lebensqualität zu tun, richtig, wie du dein eigenes Leben auch wahrnimmst, ja, und wie optimistisch du
in den Tag reingehst, auch immer wichtig,
wie du Dinge nimmst. Ne? Also man kann ja immer alles mit zwei Seiten, das Glas ist halb leer oder halb voll und so weiter.
Oder komplett leer, man kommt
oder
immer
komplett
leer,
man kommt gleich wieder Kellner hier.
Und wenn man ehrlich ist, bei manchen Leuten muss man ja noch einen halben Liter reinkippen, damit das Glas überhaupt leer ist.
Oh, böse.
Ja,
aber es gibt auch... das fand ich jetzt schon wieder echt interessant. Also wir haben es heute mit Statistiken, ganz klar. Ne? Also neben den Pizzadiensten auch mit den Statistiken. Ganz spannend. Köthner werden Berliner ist die Überschrift. Was hat es damit auf sich, Julian?
Ja, ich bin ganz aufgeregt. Das habe ich entdeckt. Und ich dachte so, oha. Also, habt ihr Lust auf eine kleine Quizrunde wieder?
Ja, los. Wir sind ja am Pub.
Erstmal ganz kurz einen Background-Check. Stefan, Taschenlampe bitte.
Jetzt nicht.
Also, es gab eine Studie von MDR Sachsen-Anhalt, die haben geschaut, wo denn die Berliner, also die jetzt in Berlin wohnen, geboren sind. Und da kam heraus, dass tatsächlich nur 42% der jetzt in Berlin lebenden Menschen auch tatsächlich Ur-Berliner sind und dort geboren sind. Und das heißt, die restlichen 58% müssen ja von irgendwo herkommen. Hm. Und jetzt kommt's, und da spielt Sachsen-Anhalt auch eine entscheidende Rolle mit. Und die Studie hat gezeigt, dass auf Platz 1, wahrscheinlich relativ klar, ist Halle mit 10.500 Menschen, die jetzt von Sachsen-Anhalt in Berlin wohnen. Platz 2 ist Magdeburg mit 9.300. Und jetzt kommt Platz 3. Welche Stadt könnte denn Platz 3 sein?
Warte mal, was hast du jetzt schon gesagt?
Also Magdeburg Platz 1 ist Magdeburg, Platz 2 ist Magdeburg und jetzt kommt Platz 3.
Was gibt es denn noch für große Städte? Dessau gäbe es noch?
Nee, die gibt es mal jetzt nicht.
Dessau ist nächstgrößere Stadt in Sachsen-Anhalt?
Ich fürchte fast...
Merseburg, Querfurt,
Dessau ist eine gute Verbindung nach Berlin.
5.
Also ich finde Dessau.
Okay, da seid ihr leider beide falsch. Das ist tatsächlich Wittenberg.
Ach.
Wittenberg mit seiner Nähe zu Berlin ist ja eigentlich relativ nah, wenn man das mal jetzt so geografisch abschätzt.
Aber nicht näher als Dessau.
Ah, doch, schon ein bisschen.
Die sind doch also so
durch die Autobahn.
Auf einem Breitengrad.
Dessau ist leicht, ein bisschen, meinst du ja?
Achso, ja, weiß ich nicht, hätte ich jetzt gesagt. So,
also du bist, glaube ich, von Dessau, Entfernung weiß ich jetzt nicht, aber du bist von Dessau wahrscheinlich, weil es direkt an der Autobahn liegt, schneller in Berlin als von Wittenberg aus, wo du ja auch erstmal noch durch Appolsdorf und
wie ich anfing hatte, wo der Zug lang fährt.
Ne, Wittenberg ist Zug auf jeden Fall näher, das weiß ich. Da ist ja die ICE-Verbindung direkt Wittenberg-Berlin. Aber man weiß es nicht, auf jeden Fall ist es so. Und tatsächlich waren in Wittenberg 4.300 Menschen, die nach Berlin gezogen sind. Und jetzt kommt Köthen, die Spannung steigt. Köthen ist Platz 8. Aus den ganzen Städten in Sachsen-Anhalt ist Köthen Platz 8. Mit 1.722 Neuberlinern, die über Altkötenerinnen und Köthener waren.
Also musst du dir vorstellen, du hättest jetzt noch 1.700 bärtige, Hosenträger tragende Berliner hier noch rumrennen. Die könnten alle noch hier sein. Die ganzen Hipster.
Wer weiß, was sie in Berlin machen. Irgendjemand muss ja auch Taxi fahren.
Ja. Kann sein.
Das stimmt.
Oder im Bundestag sitzen. Konzerne leiten.
Haben wir denn einen Köthner Bundestagsabgeordneten? Nein, haben wir nicht.
Nee, haben wir nicht. Nein.
Haben wir einen Köthner Bundestagsabgeordneten? Das ist tatsächlich gerade eine spannende Frage.
Ist da Kees de Vries
bloß? Kees de Vries ist aktuell.
Der kommt ja aus Deest.
Aus Jorland.
Ja. Wir haben bloß einen Bundestagsabgeordneten für unseren Wahlkreis. Das
ja,
weißt
genau.
du.
Das ist, ja, das natürlich.
Naja, das ist Käste Fries. Das heißt, wir haben weiter keinen. Genau.
Ja. Nein, alles gut.
Haben wir auch.
Ja, aber manchmal ja. ist ja jemand über die Liste noch mit
rein. Jan Korte.
Korte ist definitiv noch drin.
Jan Korte, der kommt aus Bernburg, glaube ich, ja?
Bitterfeld, glaube ich, die Ecke, ne?
Jan Korte. Na, sein Wahlkreis ist Anhalt.
Sein Wahlkreis ist hier mit, definitiv.
Ja, ja. Aber Jan kommt aus dem Westen. Hm? Ja, Jan kommt aus dem Westen. Der ist im Westen geboren, der ist dann erst nach der Wende hierher gekommen.
Ich kenne ihn auch überhaupt gar nicht. Also meiner fünfjährigen Laufbahn als TV-Lokalreporter habe ich ihn nicht einmal getroffen.
Ich habe ihn tatsächlich schon ein paar Mal getroffen.
Echt?
Aus verschiedenen Gründen. Also wir haben während der Flüchtlingsinitiative haben wir ein paar Mal mit ihm zu tun gehabt. Und er war auch in der Jugendkirche und hat sich die angeguckt.
Ja. Hm?
Also was ich ganz charmant finde an Jan Korte ist, der kommt auch außerhalb des Wahlkampfs. Ohne jetzt irgendjemand anderes abwerfen zu wollen.
Ja,
aber
ja.
Der war halt wirklich, der war, ich glaube 2019 war er.
Es gibt ja so diese U-Boot-Politiker, die nur zum Wahlkampf auftauchen. Ne? Das ist so wie U-Boot-Christen, die nur Weihnachten in die Kirche kommen.
Aber sie kommen, das muss man auch mal sagen.
Das bedeutet auch schon viel.
Ich bin immer traurig, wenn das wird immer so abwertend gesagt. Ich finde, also sie sind aber trotzdem da. Und das ist immer das Schlimmste. Ich finde, das Schlimmste, was man, wenn man ihn wirklich einmal im Jahr kommt, zu hören kriegen kann, ist doch, ach, kommst du auch mal wieder? Das ist ein klassischer Oma-Spruch.
Nö, was viel schöner ist, sag mal, hast du zu ihm noch? Oh, einmal das letzte Jahr sie noch mal nicht so bekommen, oder?
Corona, hä? Hm? Böse, böse, böse. Ja, wir arbeiten alle an unserer Bikini-Figur, das ist klar.
Genau, der Sommer kommt nämlich auch und dann kann auch man sich nass spritzen.
Ja.
Schön an dem Strand.
Und das wäre ja nass spritzen als Kind mein Traum gewesen. Und ich habe mit Neid gelesen, dass die Matschanlagen auf den Spielplätzen am Schloss und auf der Abenteuerwiese wieder in Betrieb sind.
Oh, Matsch.
Ja.
Und also das Kinderherz.
So, komm, das ist doch sowas richtig, so rummatschen, sich die Klamotten dreckig machen,
ja.
Nach Hause kommen und zu hören kriegen. Junge, wo warst du denn? Ne, das ist doch ein Kindheitstraum. Ich habe vorhin ein Kind gesehen, was tatsächlich im Beisein der Mutti in einer Pfütze spielen durfte.
Oha.
Und ich fand es toll. Hm. Weil diese ganzen Helikoptereltern, die ihre Kinder am besten in Watte packen und dreimal am Tag in Desinfektionsmittel baden.
In Alpaka-Wolle vielleicht?
Nein, Alpaka-Wolle könnte allergische Reaktionen hervorrufen.
Nein, das ist Popcorn. Das Gute ist vor allen Dingen, also wenn das diese Matschanlagen jetzt wieder laufen, ist das denn nicht der Brunnen durchweg leer gesaugt wird von Windeln und Klamotten von Kindern. Das heißt, der Brunnen auf dem Rathausplatz hat echt eine Chance, mal eine Weile zu laufen, ohne dass das Wasser ständig alle ist. Aber da sind auch immer Kinder am Spielen, da trinken Hunde. Ich finde das echt, das ist auch so schön, das kühlt einen, finde ich, schon beim Zugucken selber ab.
Ich fand das auch, es hat irgendwie so ein bisschen so, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen Großstadt-Flair.
Ja.
Also ich habe das mal, am Samstag habe ich mich hingesetzt und habe einfach mal so eine halbe Stunde das ganze Treiben zugeschaut. Und was du da alles erkennst, da gehen Leute zum Bäcker. Dann kommen da Kinder, die springen da rein. Dann kommt die Mutter dann hinterher. Kind, geh nicht da rein. Dann zieht die das zurück. Dann kommt ein anderes Kind mit so einem Becherchen. Das spielt dann da. Dann springen die da durch. Also es hat schon so, weiß nicht, das ist auch so beruhigend, wenn man so sieht, so diese Lebensfreude, die so bei den Kindern und auch bei den Eltern, vielleicht nicht ganz so, aber die Lebensfreude rausstrahlt. Also ich finde das toll.
Ja, also es ist auch das Spannende. Also es hatte auch Frau Rauer bei, ich weiß gar nicht, bei irgendeiner Sitzung bezüglich der Marktplatzumgestaltung auch mal fallen lassen, den Satz, dass sie auch echt dankbar sind, dass dieser Platz, dieser Rathausplatz überhaupt so gut angenommen wird.
Ja.
Wobei ich sagen muss, so sehr viele andere Möglichkeiten gibt es ja gar nicht. Also mal ehrlich ist, ne? So Bänke, mehrere Bänke nebeneinander und ein paar kleine Bäume für Schatten gibt es ja auf dem Marktplatz. Jenseits des kleinen Rathausplatzfleckes gibt es ja gar nicht.
Und da saß ich auch direkt mit dem Blick zur Kirche, hab mir dann das Wasser, also diese Wasseranlage angeschaut und auch den Blick auf den Marktplatz geschwenkt. Dann habe ich mir auch überlegt, der Marktplatz sieht doch schon ganz schön traurig aus.
Hm.
Wenn man mal so schaut, ich meine, klar, auf dem Marktplatz, den kannst du nicht zupflastern mit irgendwelchen Sachen. Vielleicht so mit so variablen Gestellen wie in Dessau, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber da kannst du ja jetzt keine Bäume pflanzen, also, weil die Fläche brauchst du ja auch für Veranstaltungen.
Ja, ja.
Aber ich finde den trotzdem ganz schön traurig. Also den Marktplatz in Köthen, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Bedarf, wo man da noch ein bisschen was ändern könnte.
Hm. Aber es erinnert mich auch so, also das Witzige ist, das erinnert mich, ich habe ja lange in Halle gewohnt während des Studiums, erinnert mich an den Marktplatz von Halle.
Ja.
Da hat es auch, als der neu gemacht wurde, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der besteht ja quasi auch nur aus so dunkelgrauen Steinen.
So eine große
und zwar
Platten.
Wirklich Fläche. Das ist wirklich Fläche. Und wenn dann die Sonne drauf scheint im Sommer, dann ist das nur heiß dort und eklig. Und Es hat eine Weile gedauert, dann haben die angefangen, irgendwann mal, zumindest im Sommer, um den Händel drumherum so eine kleine Wiese anzulegen. Da wird Rollrasen ausgerollt, da wird die regelmäßig nass gemacht. Aber ich meine, das sind so Kleinigkeiten. Und auf einmal um diese Wiese drumherum saßen dann auf einmal die Leute wie die
ja,
Bekloppten.
Ja.
Ne?
Ja.
Und du sagst, es braucht, glaube ich, nicht viel, um einen Platz auch schön zu machen. Und vielleicht braucht es manchmal auch nur Mut von ein paar Leuten, die sagen, jetzt machen wir das einfach mal, jetzt müssen wir mal. Und auch wenn immer alle sagen, oh nee, Kübel, da spricht zu viel dagegen, die müssen gepflegt werden, die müssen gegossen werden. Aber allein schon diese kleinen Blumenkübel, die sie jetzt an die Laternen gehangen haben, ich finde die echt, die haben wirklich geworden.
Ja.
Als sie die neue bepflanzt haben, war das ja alles noch so klein. Inzwischen ranken die Blumen auch so ein bisschen runter und gerade gegenüber von Frau Lahnes Fleischereigeschäft, dieses besonders schön. Also vielleicht ist das so Absicht, aber dieser Blumenkübel direkt bei ihr gegenüber, da rankt das so runter, da hängen diese Pflanzen. Und das sieht so schön aus.
Ich finde das auch wirklich schön. Und das macht auch so diese Innenstadt. Auch, ich sag mal so, gerade Buttermarkt, das ist natürlich, das ist auch kein Baum. Das geht ja erst ab Schalaunische los bei der Stadtscheu und dann Richtung Köpke. Da ist ja so ein bisschen wild. Auch der Buttermarkt, der ist überhaupt nicht begrünt. Und dadurch diese Pflanzen, die da so hängen, da wirkt das auch gleich so ein bisschen, weiß nicht, so heimischer, so schön sommerlich.
Ja, gut, ihr Lieben. Dann schauen wir mal, was uns das Wochenende bringen mag. Und wir kommen zur berühmt-berüchtigten Sonntagsfrage.
Ja, jetzt an diesem Sonntag ist... Ja, ihr guckt mich gerade so an wie...
Nein,
alles gut.
Wir sind voll freudige Erwartung, was uns dieser Sonntag bringen mag.
Ich bin das so
neben an deinen Lippen,
Martin. Ja, ich bin das überhaupt nicht gewohnt. Ich muss das erstmal trinken. Nein, an diesem Sonntag ein ganz schöner Text, eigentlich ganz spannend. Der Apostel Paulus erzählt davon, dass das die Rede vom Kreuz, dass da jemand gestorben ist für uns alle, etwas total Seltsames ist. Und ich meine, das geht vielleicht vielen Leuten hier in der Gegend auch so, dass sie sagen, also wie kann denn... Jemand, der für etwas stirbt, das kann dann, was soll daran raus Gutes werden und so. Und dass diese berühmte Satz sozusagen, das Skandalon, also die Merkwürdigkeit der Rede vom Kreuz. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Text. Da geht es darum, die Weisheit der Menschen ist eben nicht vollumfänglich. Und manche Sachen kann man mit Weisheit nicht verstehen, sondern muss sie mit dem Herzen verstehen. Und da sind wir dann vielleicht schon wieder beim Pizza-Thema. Man kann das nicht unbedingt mit Weisheit erklären, warum einem etwas schmeckt oder einem etwas gut tut. Und so ist das, glaube ich, beim Glauben und bei diesem Reden von diesem Kreuz auch so. Man muss das irgendwie mit dem Herzen erfassen und kann das nicht logisch erklären. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Herausforderung, darüber zu predigen. Herzliche Einladung, 9.30 Uhr an diesem Sonntag. So, dann sind wir jetzt schon am Ende. Hier im Pub wird es immer noch nicht leer. Aber zumindest regnet es nicht und da sind wir eigentlich ganz dankbar.
Ja, das stimmt. Schön.
Man kann hier wunderbar sitzen am Bachplatz. Ich habe den Johann Sebastian nämlich die ganze Zeit im Blick gehabt. Der ist nicht weggegangen. Ist bei dir über der Schulter. Musst du über die Schulter gucken, dann siehst du ihn, Stefan.
Ja, musst du dich einmal drehen.
Drehen Sie sich bitte, dann sehen Sie Johann Sebastian Bach.
Ach da.
Wunderschön, die Rosen blühen hier. Große Empfehlung, kommt mal her.
Ja, kommt gern mal her.
Einmal im Monat ist Pubquiz mittwochs.
Was sind hier Pubfesttage?
Pubquiz.
Ach so, Pubquiz.
Genau. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche.
Wir trinken jetzt noch ein Glas.
Auf jeden Fall.
Und genießen den Abend. Also,
macht's gut.
Macht's gut. Bis nächste Woche.
Tschüss. Wann stehst du Sonntag eigentlich so auf?
Zum Gottesdienst halt.
Also wenn 9.30 Uhr Gottesdienst, 9.15 Uhr.
Dann werde ich ihn selber machen. Prost.
Prost.
Prost.